Detektor FM. Zurück zum Thema.
Seit gestern Abend sind in der Hauptstadt von Simbabwe, Harare, vermehrt Panzer gesichtet worden. Soldaten sollen die öffentlichen Rundfunkanstalten besetzt haben und Augenzeugen sprechen von Explosionen und Schüssen im Wohnviertel des Präsidenten Robert Mugabe. Der soll mittlerweile unter Hausarrest stehen. Das Militär betont aber, dass es sich bei all dem nicht um einen Putsch handele. Was also genau passiert gerade in Simbabwe? Dazu kann uns Julia Grauvogel Auskunft geben. Sie arbeitet am GIGA-Institut für Afrika-Studien und forscht zu Frieden und Sicherheit, insbesondere in Burundi und Simbabwe. Guten Tag, Frau Grauvogel.
Guten Tag.
Seit letzter Nacht überschlagen sich die Ereignisse in Simbabwe. Können Sie mal zusammenfassen, was genau die Lage ist?
Ja, die Lage ist, wie Sie schon gesagt haben, extrem unübersichtlich. Es kursieren diverse Gerüchte, was los ist, wenig Handfestes, was man sagen kann. Es ist aber genauso, wie Sie beschrieben haben. Das Militär hat offensichtlich versucht, die Macht zu ergreifen, auch wenn sie vermeiden, von einem Militärputsch zu sprechen, haben Präsident Mugabe unter Hausarrest gestellt. Es ist unklar, ob seine Frau auch unter Hausarrest ist oder schon in ein Nachbarland geflohen. Man hat die Rundfunkanstalten unter Kontrolle gebracht, die Zufahrten zum Militär und zum Parlament abgeriegelt und kontrolliert aktuell das politische Geschehen in Simbabwe, wobei unklar ist, was die Zielsetzung davon genau ist.
Ist die Zielsetzung nicht eigentlich sehr klar, an die Macht kommen?
Nicht unbedingt. Der Putsch ist vor dem Hintergrund eines Machtkampfes zwischen dem Vizepräsidenten oder Ex-Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa, der letzte Woche abgesetzt wurde, und der Frau von Robert Mugabe, Grace Mugabe, zu sehen. Dieser Schritt, den Vizepräsidenten abzusetzen, ist von vielen als Versuch interpretiert worden, Mugabes Frau weiter für die Nachfolge von ihrem Mann zu positionieren. Und innerhalb des Militärs, aber auch innerhalb der Regierungspartei ZANU-PF, gibt es viele, die die mögliche Nachfolge von Grace Mugabe sehr kritisch sehen. Das heißt, das Militär ist zunächst einmal eingeschritten, um das zu verhindern. Es ist unklar, ob es wirklich das Ziel hat, Mugabe abzusetzen, oder ob es primär darum geht, Elemente innerhalb der Partei, die sehr loyal zu Grace Mugabe sind, abzusetzen und dann die Regierungsgeschäfte tatsächlich wieder ihrem Mann zu übergeben.
Weil Sie von Loyalität sprechen, wie loyal war denn das Militär bisher Robert Mugabe gegenüber?
Grundsätzlich ist das Militär gegenüber Mugabe sehr loyal gewesen. Das Militär hat aber immer klar gemacht, dass das oberste Ziel ist, das Erbe der Revolution und das Erbe des Befreiungskampfes zu sichern. Und sollte es eine Situation geben, wo vielleicht nicht Mugabe selber, aber Mugabe Vertraute, Mugabe Getreue auf eine Art und Weise handeln, die aus Sicht des Militärs diesem Erbe des Befreiungskampfes widerspricht, ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass das Militär sich in Konfrontation zu Mugabe begibt.
Und hat sich diese Konfrontation angekündigt über die letzten Wochen, Monate?
Genau, diese Konfrontation hat sich eben insbesondere dann ab letzter Woche angekündigt, als Mugabe den Schritt gegangen ist, seinen Vizepräsidenten, der selbst sehr enge Beziehungen zu dem Militär hat und gemeinsam mit Obersten aus dem Militär im Befreiungskampf Seite an Seite gekämpft hat. Und als er den abgesetzt hat, war klar, dass dieser Konflikt droht zu eskalieren. Das Militär hat auch in einer ungewöhnlich scharfen Art und Weise diesen Schritt kritisiert. Es gab aber auch in der Vergangenheit immer wieder Ankündigungen des Militärs, dass man eben nicht bereit ist, jemand an der Spitze des Staates zu dulden, der dieses Erbe des Befreiungskampfes nicht honoriert und der nicht in dieser Tradition steht.
Aber heißt es dann jetzt schon automatisch, dass Robert Mugabe nicht weiter Präsident sein wird, und heißt es automatisch, dass seine Frau ihm auch nicht nachfolgen wird, wie man ja vermutet hat lange Zeit?
Also es heißt nicht unbedingt, dass Mugabe nicht an der Spitze des Staates bleibt. Wie ich sagte, es sind verschiedene Szenarien denkbar. Es ist denkbar, dass es tatsächlich darum ging, diese Vertrauten von Grace Mugabe, insbesondere Mitglieder der Gruppe G40, wie sie heißt, abzusetzen. Dazu gehört der Minister für lokale Angelegenheiten, der Finanzminister, ein Mugabe-Neffe. Die sind alle, glaubt man, den Gerüchten verhaftet worden, und das waren Mitglieder der Regierungspartei, die sehr loyal gegenüber Grace Mugabe sind. Es kann sein, dass dem Militär dies völlig ausreicht. Es kann aber auch sein, dass man eben tatsächlich den Schritt gehen möchte und Emmerson Mnangagwa installieren möchte. Das ist aktuell sehr, sehr schwer abzusehen. Das Zweite hätte natürlich sehr viel weitreichendere Konsequenzen für die politische Entwicklung Simbabwes, und es ist für viele immer noch schwer vorstellbar, dass das Militär tatsächlich diesen Schritt geht.
Ich finde es einigermaßen überraschend, dass das Militär die Kontrolle über das Land an sich reißt und die einzige öffentliche Verlautbarung ist, wir machen gerade keinen Putsch. Warum sagt denn das Militär nicht klarer, wir wollen das und das erreichen?
Es gibt innerhalb der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft, aber auch innerhalb der Afrikanischen Union eine sehr klare Anti-Putsch-Norm. Das heißt, Regierungen, die durch verfassungswidrige Machtwechsel, und dazu gehören Putsche natürlich, an die Macht kommen, werden nicht toleriert. Das heißt, es ist im genuinen Interesse des Militärs, egal was das langfristige oder auch nur mittelfristige Ziel ist, dies zunächst einmal nicht als militärischen Machtwechsel und als Putsch dastehen zu lassen, weil man sonst mit sehr viel mehr Kritik aus der Region rechnen müsste.
Wie wird es denn jetzt weitergehen? Sie haben die verschiedenen Möglichkeiten genannt. Okay, Sie können nicht sagen, welche davon wird eintreten, aber über welche Dimensionen reden wir da zeitlich? Wissen wir in ein paar Tagen mehr oder ist die Lage jetzt erstmal instabil, Ihrer Meinung nach?
Die Lage ist instabil, aber erfahrungsgemäß kristallisiert sich bei Militärputschen im südlichen Afrika oder in Subsahara-Afrika allgemein relativ schnell heraus, ob das Militär sich an der Macht halten kann und was die folgenden Schritte sind. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass sich Mitglieder des Militärs, aber auch hohe Vertreter der Regierungspartei relativ zeitnah jetzt äußern werden, was tatsächlich passieren soll und wie die Regierungspartei es nannte, Projekt der demokratischen Erneuerung tatsächlich aussehen soll.
Die Situation in Simbabwe ist weiterhin relativ unübersichtlich, aber Julia Grauvogel vom GIGA-Institut für Afrika-Studien hat es geschafft, ein bisschen Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Frau Grauvogel.
Gerne.
Und um diese Situation in Simbabwe besser verstehen zu können, muss man auch wissen, wer ist dieser Robert Mugabe, wie kam er an die Macht und wie hat er seine Macht bisher gehalten und versucht zu verteidigen. Genau das wollen wir ausloten und sprechen dazu mit einem Historiker. Christoph Marx ist Professor für außereuropäische Geschichte am Historischen Institut der Universität Duisburg-Essen und hat im August eine Biografie über Mugabe veröffentlicht. Wir sprechen jetzt mit ihm. Hallo, Herr Marx.
Guten Tag.
Ihr Werk trägt ja den Titel Mugabe, ein afrikanischer Tyrann. Mugabe war ja aber auch mal Hoffnungsträger, als er an die Macht kam. Wie kam das denn überhaupt? Wie ist er Premier geworden?
Er ist Premier geworden als der politische Führer einer bewaffneten Unabhängigkeitsbewegung, die gegen das damalige weiße Siedlerregime in der britischen Kolonie Rhodesien gekämpft hat. An die Spitze dieser Unabhängigkeitsbewegung ist er eigentlich durch eine Reihe von Zufällen gekommen. Er war ursprünglich in der Hierarchie der Organisation die Nummer 4, aber zwei, die in der Hierarchie vor ihm waren, sind verstorben und der erste Präsident der Organisation wurde abgesetzt, sodass ihm dann das Führungsamt zufiel. Er wurde dann in einer Wahl im Jahr 1980, als Simbabwe unter diesem Namen auch unabhängig wurde, zum Premierminister gewählt, wurde erst dann 7 Jahre später Präsident Simbabwes. Wobei auch bei dieser Wahl schon viele Fragen offen blieben, ob sie wirklich frei und fair abgelaufen ist, weil es zu Einschüchterungen durch die bewaffneten Guerillakämpfer Robert Mugabes in den ländlichen Regionen gekommen ist. Mugabe galt dann als Hoffnungsträger. Das lag unter anderem daran, dass er sich während des Unabhängigkeitskrieges als politisch links gegeben hat, als ein Reformer und hatte von daher auch eine breite Unterstützung, unter anderem auch von der Studentenbewegung in Europa bekommen. Und man hat sehr viel Hoffnung in ihn gesetzt. Dabei wurde aber übersehen, dass seine Herrschaft eigentlich von Anfang an auf Gewalt gebaut war. Und dass er schon 2 Jahre, nachdem er Premierminister war, Massaker an der Zivilbevölkerung Matabeleland, das ist die größte Minorität in Simbabwe, begehen ließ. Und zwar zum Ziel der eigenen Machtstabilisierung.
Wie lange hat es denn gedauert, bis man das auch gesehen hat und bis man sein Handeln als Premierminister, dann Präsident, auch kritischer gesehen hat?
Der richtige Umschlag kam eigentlich erst nach 2000, als die ungesetzlichen Farmbesetzungen begannen. Also als Mugabe dann die Veteranen des Unabhängigkeitskrieges losließ, um den weißen Farmern, die immer noch den größten Teil des fruchtbaren Landes besaßen, um sie gewaltsam zu enteignen, ohne sie dafür zu entschädigen. Da ist die Stimmung gekippt. Aber wer genau hingesehen hat, konnte schon vorher sehen, dass da vieles nicht stimmt, dass die Politik in Simbabwe ausgesprochen gewalttätig war, dass es eigentlich keine Wahl gab, bei der man wirklich guten Gewissens sagen konnte, die ist frei und fair verlaufen. Und zwar, weil die Gewalt vor allem im Vorfeld der Wahlen und danach, indem diejenigen, die Oppositionsparteien gewählt hatten, gewaltsam bestraft wurden, eben sehr stark gewaltbesetzt waren.
Nun ist ja das Unterdrücken das eine, das führt aber noch nicht zwangsläufig dazu, dass die Menschen auch unter Hungersnöten leiden zum Beispiel. Wie hat denn die Politik Mugabes dafür gesorgt?
Also hier muss man sehen, dass Mugabe und auch die Leute in seiner Umgebung sich mit Wirtschaft eigentlich nicht auskennen und eine von Anfang an fehlgeleitete Wirtschaftspolitik betrieben haben. Das ist nur lange nicht aufgefallen, weil Zimbabwe einfach über große Ressourcen verfügt und man gewissermaßen vom Speck noch zehren konnte. Problematisch wurde das Ganze dann in den 1990er Jahren. Es gab 1992 eine heftige Dürre in Zimbabwe. Da kam es zum ersten Mal zu Hungersnöten und auch hier schon zu der perfiden Praxis der Regierungspartei, Hilfslieferungen nur an Parteimitglieder zu vergeben. Also die restliche Zivilbevölkerung, die für die Opposition war, leer ausgehen zu lassen. Richtig problematisch wurde es dann nach 2000, als die Wirtschaft im freien Flug war. Und das hing damit zusammen, dass die Kriegsveteranen aus dem Unabhängigkeitskrieg, um die die Regierung Mugabe sich nie gekümmert hat, anfingen Randale zu machen, also gewalttätig zu werden, laut zu protestieren, Entschädigungen einzufordern. Viele von diesen Leuten hatten im Krieg Behinderungen davongetragen, schwere Verletzungen und niemand hatte sich um sie gekümmert. Sie hatten sich dann angefangen in den 1990er Jahren zu organisieren und 1997 eine öffentliche Ansprache von Mugabe massiv gestört. Mugabe geriet daraufhin in Panik und hat ihnen dann, ohne dass das im Budget festgelegt war, Renten auszahlen lassen in beträchtlicher Höhe. Und das hat zu einer dann ganz schnell anwachsenden Staatsverschuldung geführt, worauf die Regierung mit dem Anwerfen der Druckpresse reagiert hat, also Geldscheine hat drucken lassen und damit dann eine Hyperinflation ins Rollen brachte. Und die hat das Land dann in den ökonomischen Abgrund geführt.
Wie so oft bei solchen Diktatoren hört man auch bei Robert Mugabe das Argument, ja, aber er hat doch wenigstens für eine gewisse Stabilität gesorgt in den letzten Jahrzehnten. Ist da was dran?
Das kann man natürlich immer sagen bei jemandem, der mit harter Hand regiert. Die Frage ist, was wäre gewesen? Wäre das Land nicht wesentlich stabiler gewesen, wenn es eine wirklich funktionierende Mehrparteiendemokratie gegeben hätte? Und da spricht einiges dafür, weil die simbabwische Bevölkerung eigentlich ein sehr starkes Bewusstsein dafür hat, dass sie eine Demokratie wollen. Es gibt eine trotz aller repressiven Maßnahmen immer noch starke Zivilgesellschaft in Simbabwe. Und darauf hätte man genauso gut vertrauen können, wenn man über Stabilität im Land spricht.
Jetzt wurde Mugabe aus seinem Amt enthoben. Zumindest hat das Militär die Kontrolle über das Land an sich genommen. Können Sie schon sagen, wer da dahinter steckt?
Das ist ziemlich eindeutig, wer dahinter steckt. Der ehemalige Vizepräsident, der in der letzten Woche von Mugabe entlassen worden war, Emmerson Mnangagwa, der wiederum mit dem Armeechef verbündet ist. Er spricht vieles dafür, dass die beiden Pläne geschmiedet hatten, dass Mnangagwa Nachfolger von Mugabe werden soll, aber da er auch schon über 70 ist, für ein oder zwei Amtszeiten und dass ihm dann Chiwenga, der Armeechef, folgen soll, der also selbst starke und auch nicht verborgene politische Ambitionen hegt.
Mugabe, ein afrikanischer Tyrann. Die Biografie des Präsidenten aus Simbabwe hat uns Christoph Marx erklärt. Er ist Professor für außereuropäische Geschichte am Historischen Institut der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank für diese Erklärungen, Herr Marx.
Ja, bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.